Hallo und herzlich willkommen. Eine neue Folge Modern Work to Go. Nach einer kleinen Osterpause, die wir hatten, starten wir heute in ein ganz kontroverses Thema. Wir sprechen wieder mal über KI und wir werden heute die positiven Seiten, aber vielleicht auch die negativen Seiten ein bisschen auseinandernehmen. Dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, der bisher immer und um Teams gearbeitet hat, der Menschen miteinander vermittelt hat, der Teams geformt hat und ziemlich viel Erfahrung hat in vielen Branchen, wie Teams gut zusammenarbeiten können. Wir wissen aber alle, Teams bestehen heutzutage nicht mehr nur aus Menschen, sondern da ist immer irgendwie ein bisschen Technik mit im Spiel. Und vor allem heute die Agents. Und über die wollen wir heute sprechen, was das mit Teams macht, wie viel die Arbeitswelt sich verändern könnte und was wir beide denken. Das werden wir jetzt in der nächsten Dreiviertelstunde diskutieren. Und dazu sage ich, schön, dass du da bist, Johannes.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Florian.
Ja, stell dich mal ein bisschen vor. Wer bist du?
Ja, mach
Warum
ich
bist
gerne.
Du genau der Richtige heute?
Oh ja, das, wollen wir mal hören, ob die Zuhörerinnen und Zuhörer das nach 45 Minuten auch noch so sehen, dass ich der Richtige bin. Aber ich glaube, es gibt schon eine ganze Menge spannende Sachen dazu zu erzählen. Ich lege vielleicht einfach mal los. Ich bin Johannes Liebnau, Anfang 40. Ich habe drei kleine Kinder und bin jetzt seit, man muss dann immer aufpassen, ne? Schon mehreren Jahrzehnten in der Berufswelt tätig. Du hast es richtig gesagt. Es ging bei mir immer um den Bau von Teams, auch digitalen Teams. Und insbesondere jetzt so im letzten Jahrzehnt habe ich gemeinsam mit vielen, wie ich finde, schlauen Leuten CTG Consulting aufgebaut. CTG Consulting ist eine Unternehmensberatung, die sich spezialisiert hat auf das Thema Personalbeschaffung. Also unser Claim ist Building the Champions of Today and Tomorrow. Und da geht es eigentlich immer darum, dass wir in der Lage waren, Teams zu bauen, sei es durch Personalvermittlung, sei es aber auch durch Umstrukturierung, durch das Aufsetzen von Prozessen und durch das Überlegen, an welcher Stelle brauche ich eigentlich welche Ressource, sei es auf Basis von Qualifikation einer Humanressource oder aber natürlich auch auf Basis eines technischen Prozesses. Und das sind so die Themen, die wir hier Tag ein, Tag aus mit unseren Teams im deutschsprachigen Raum machen. Und jetzt habe ich leider schon erzählt, wie ich heiße. Es wäre vielleicht auch noch mal eine Option, das anonym zu machen, weil das, was wir hier erleben, ist natürlich, also das ist so anekdotenreich. Da sind wirklich, wir erleben immer wieder Situationen, natürlich, wo wir super inspirierende Momente mit Kunden erleben. Wir erleben aber auch Situationen bei Kunden, wo wir wirklich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Kannst du dir vorstellen, ne? Als wir vor gut 10 Jahren angefangen haben, ging es sehr intensiv natürlich um die Digitalisierungswelle. Jetzt reden wir über KI. In vielen Bereichen ist das Thema Digitalisierung noch gar nicht abgeschlossen. Und damals wie auch heute erlebt man immer noch Situationen, wo man denkt so, nee, sorry Leute, ich kann euch jetzt kein Fax schicken zur Bestätigung dieser Vertragsgrundlage. Aber wir schauen mal, wie tief wir einsteigen. Vielleicht habe ich die eine oder andere Story, bei dem ich mich ein bisschen nebulös ausdrücken muss.
Wir wollen ja heute ein bisschen kontrovers sein. Also wir wollen ja das Gute und das Positive besprechen.
Ja, das hast du gut eingeleitet auf jeden Fall. Ja.
Von daher, wir werden das heute auseinandernehmen und wir werden auch ein bisschen kritisch darauf schauen, ob Teams überhaupt ready sind für das, was die nächsten Jahre ansteht. Bevor wir dabei einsteigen, noch die Standardfrage an dich. Was gibt denn die Energie bei der Arbeit?
Ich glaube, das hängt so ein bisschen damit zusammen. Also Energie bei der Arbeit gibt mir Achievement, also Dinge zu schaffen, Dinge zu erledigen, vielleicht auch mit tollen Menschen gemeinsam, mit schlauen Menschen, mit Menschen, die das Gleiche, an dem gleichen Ziel arbeiten und wirklich versuchen wollen, ja, Dinge umzusetzen. Und bei so einer Frage, also lustigerweise, ich war gleich so ein bisschen negativ, habe gedacht bei der Frage, oh, einfacher finde ich, was raubt mir Energie bei der Arbeit?
So, auch was mal so Energie,
rum, ja. Ja, ich weiß nicht. Kann man wahrscheinlich auch so betrachten, das sind halt so umständliche Prozesse, nicht durchsichtige Entscheidungswege und alles, was, sag ich mal, so ein bisschen, ja, was so neudeutsch so behördenbürokratisch vielleicht umschrieben ist, das raubt mir Energie und, ja, genau, dann positiv formuliert, die Energie entsteht dadurch, wenn man wirklich in der Lage ist, einfach schnelle und gute Entscheidungen zu treffen. Und ich versuche eigentlich immer in den Companies, in denen ich arbeite und die ich aufbaue, ja, so ein Mindset auch zu kreieren. So ein, ja, ist ein bisschen abgedroschener Spruch, aber dieses geht nicht, gibt's nicht. Das ist, glaube ich, eine wichtige Mentalität. Und das gepaart mit einer wirklich offenen Kommunikationskultur, bei der man auch sich mal in die Augen gucken kann und sagen, ey, sorry, das ist totaler Quatsch, was du da gerade redest. Lass uns das mal anders machen. Über alle Hierarchien hinweg. Das ist so der Anspruch, den ich habe an die Companies, die ich baue und die ich mitgestalte.
Theoretisch so simpel, aber es ist ein Anspruch, der leider nicht in allen Teams gut funktioniert.
Und ich glaube, darf ich dazu noch was sagen? Oder?
Ja.
Ja, du bist ja hier der Hüter der Zeit.
nein, mach mal.
Ich glaube, was halt, vielleicht hat der eine oder andere oder die eine oder andere jetzt beim Zuhören auch so ein bisschen die Augen gerollt und gesagt, das hört man ja immer. Und ich finde gerade so dieses Thema so gesunde Feedback-Kultur ist ja so ein klassisches Beispiel, ne? Also irgendwie gefühlt sagt jeder, ja, also immer her mit dem Feedback. Aber wie gehen denn Menschen eigentlich damit um, wenn man wirklich dann denen auch mal ein kritisches Feedback gibt? Sind die dann auch bereit, das irgendwie anzunehmen? Sind die auch bereit, das auch weiter einzufordern? Und sind Menschen auch bereit, also auch andersrum, kritisches Feedback zu geben, auch wenn es sich unangenehm anfühlt? Ne? Ich sage meinen Leuten und Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, die noch am Anfang des Berufslebens stehen, auch immer sehr gerne, wenn du ein kritisches Feedback hast, dann nutzt das wirklich als Chance, so ein kritisches Feedback aktiv zu formulieren und schreib nicht einfach nur eine Mail oder mach nicht diese komische, kennst du diese Sandwich-Methode? Wo man gesagt hat, ja, also du hast kritisches Feedback, dann sag erst was Positives und dann das Negative und dann nochmal was Positives. Versuch das mal wegzulassen. Versuch nicht zu sagen, ey, du hast ja echt einen tollen Pullover an, Florian. Richtig, richtig klasse. Ja, so. Ja, was bringt das? Sondern formulier wirklich mal das kritische Feedback und versuch das wirklich als Chance zu sehen, selber besser zu werden. Und wenn man so eine Kultur schafft, dann macht die Arbeit untereinander Spaß, dann hat man Energie bei der Arbeit und dann entstehen einfach gute Sachen.
Diesen Drive, einfach was bewegen zu wollen innerhalb des Teams, koste es, was es wolle, und auch über das zu sprechen, was nicht gut funktioniert. Also eigentlich das, was Gründer und Gründerinnen so ausmacht, die tagtäglich draufschauen und sagen, ah shit, das läuft nicht, sofort verändern, irgendwas anders machen. Und manchmal sind Teams so richtig eingelullt, kann man fast sagen. Die sind dann so in ihrem Trott, die haben ihre Prozesse, die machen da so ihr Ding, und wenn da mal so negatives Feedback kommt, dann wird es am besten positiv verpackt. Oder häufig hat man ja auch solche Konstellationen, ist so, ja, nett gemeint, schön, dass du es ansprichst, aber wir machen es trotzdem so, weil ich finde es.
Genau, wir machen
so.
Das aber schon immer so, ne? Also das ist ja auch so ein Spruch, ne? Wir haben es schon immer so gemacht. Ja, gut, okay, aber dann kommt man vielleicht auch, ist auch vielleicht auch ein Grund, warum wir jetzt nicht weiterkommen, ne?
Nicht so weiter, genau. Also wir sprechen darüber, was schlechte Teams ausmacht. Lass uns mal ein bisschen darüber sprechen, was gute Teams die letzten Jahre ausgemacht haben, bevor wir in die Zukunft gucken, was gute Teams in Zukunft wahrscheinlich ausmachen würden. Daran können wir wahrscheinlich auch festmachen, was Agents jetzt auch wirklich verändern und wo Agents wahrscheinlich funktionieren, weil in so einem schlechten Team wird ein Agent am Ende auch nicht das Team retten und irgendwie operativ total wertvoll sein. Deswegen lassen wir darüber sprechen. Gab es so die letzten 10 Jahre so 2, 3, 4 Stichwörter, wo du sagst, das hat so ein erfolgreiches Team ausgemacht? Feedback-Kultur hast du schon gesagt, das ist ganz wichtig. Sag nochmal so 2, 3 andere Sachen, was Teams so richtig zum Laufen gebracht hat.
Ja, also ich glaube, gute Dokumentation und Kommunikation, ne? Also Dokumentation gerade, wenn man sich über asynchrone Teams unterhält, was wir ja fast irgendwie gefühlt irgendwie nur noch machen, ne? Also der keine Sorge, es wird jetzt keine lange Ausführung von Remote-Kultur, aber der durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Maßnahmen sind wir alle in dieses Zeitalter katapultiert worden, und Tech-Teams haben ja vorher schon super asynchron gearbeitet und viel dokumentiert und das als Basis gehabt, um letzten Endes irgendwie erfolgreich miteinander zu arbeiten. Aber das, finde ich, ist einfach, egal ob synchron oder asynchron, gute Dokumentation ist das A und O. Also dieses so Dinge auf Zuruf und ja, hat man irgendwie, das ist irgendwie einfach nicht mehr zeitgemäß. Deswegen, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, der nicht zu verwechseln ist jetzt mit so bürokratisch, oh, jetzt muss ich hier alles immer aufschreiben, sondern irgendwie mit einer damit verbundenen Verlässlichkeit. Und das glaube ich auch, wenn ich Leute für mein Team suche, dann ist für mich das Thema Verlässlichkeit eine ganz, ganz wichtige, ganz wichtige Komponente. Ich habe so einen Pünktlichkeitstick, ne? Das ist auch für mich, das liegt daran, dass meine Mutter stand damals, als ich 13 war und mein erstes Date hatte, stand sie mit einer Stoppuhr auf der Straße, weil ich irgendwie eine Minute zu spät kam, und meinte so, ey, die ziehe ich dir ab. Und das hat mich so hart geprägt. Lustigerweise bin ich der Einzige in der Familie, der so pünktlich ist. Ich weiß nicht, woher meine Mutter das da hatte. Deswegen, also ich würde sagen, ich habe so einen Pünktlichkeitstick, aber ich finde es auch wichtig und respektvoll, weil das für mich einfach eine ganz wichtige Komponente von Verlässlichkeit ist. Also wenn ich jemanden habe, der wählt sich immer 3 Minuten zu spät in ein Meeting ein, dann ist es für mich ein Indikator dafür, dass so jemand auch nicht verlässlich ist. Und ja, du hast ja gerade gesagt, Feedback war schon das Erste, was ich gesagt habe, Dokumentation ist wichtig, und in all diese Themen zählt, glaube ich, Verlässlichkeit wirklich extrem rein. Und wir können jetzt, das machen wir im Grunde genommen so, wenn wir Positionen besetzen als Personalvermittlung, was wir auch intensiv machen, hören wir uns natürlich immer genau an, ja, was suchst du da für jemanden, ne? Fragen wir dann unsere Partner, und dann definieren wir so Muss-Kriterien, Plus-Kriterien. Und da geht es natürlich viel um fachliche Kompetenzen, ne? Logisch, klar. Ist ja klar, wenn du jetzt eine Programmiererin suchst, dann muss die natürlich irgendwie so und so viele Jahre mit Java im Backend gearbeitet haben. Oder wenn du einen CFO suchst, dann muss der in der und der Branche sich auskennen und sich mit Bilanzen in dem und dem Bereich. Das ist alles okay. Und das hat auch alles eine Relevanz. Aber ich finde, gerade so bei diesen Soft Skills gibt es so ein paar Sachen, die wirklich unerlässlich sind. Also du kannst Fachlichkeit ausgleichen, kannst nicht Verlässlichkeit ausgleichen.
Ja, das sind jetzt alles Themen, die gar nichts mit der Technik groß zu tun haben, die so ein Team erfolgreich macht, sondern Technik ist eher eins von ganz vielen Werkzeugen, die so ein Team letztlich als erfolgreiche Maßnahme oder als operative Maßnahme einsetzt, um besser kommunizieren zu können, um erfolgreich zu sein. Thema Kommunikation, falls ihr die Gallup-Studie gesehen habt, die jetzt gerade rausgekommen ist, Thema Kommunikation war da einer der Negativbeispiele. Also in Deutschland, ich glaube bis zu 80% teilweise waren die Werte, vertrauen die Leute nicht ihrer Führungskraft in der Kommunikation. Also können wir alle noch ein bisschen dran arbeiten.
Ja, was glaubst du, woran liegt das? Das ist ja super spannend. Also.
Ja, ich glaube, also es gibt zwei Faktoren. Das eine ist die Technik. Wir sind, einmal gibt es wirklich schlechte und hundsmiserable Technik, muss man leider sagen, zur Kommunikation mittlerweile in Organisationen. Das liegt nicht daran, dass das einzelne Software-Tool total schlecht ist, sondern dass wir ein Information Overload in den Systemen haben. Wir kommunizieren in zu vielen Systemen. Wir haben nicht in der Corona-Zeit gelernt, wie man sauber kommuniziert. Vor allem, wenn die Leute nicht am Arbeitsplatz sitzen und ich denen so einen Zettel auf den Tisch legen könnte oder durch die Büros laufe und sage, was jetzt gerade abgeht. Sondern wir haben angefangen, in irgendwelchen Teams-Kanälen Sachen zu bauen. Es gibt mittlerweile tausende von Teams-Kanälen, wo die Leute drin sind. Die einen schreiben wieder E-Mails, weil sie gesagt haben, hier, back to the roots. Ich will jetzt nicht mehr Teams, Corona ist vorbei. Der nächste fängt wieder an, irgendwelche Aushänge zu machen. Der nächste fängt an, schreibt es ins Intranet. Der nächste schreibt es ins globale Intranet. Der nächste schreibt es ins Gruppenintranet. Der nächste schreibt es ins Wiki-System rein, der nächste schreibt ein Word-File, der nächste schreibt lieber ein PDF, damit es bloß nicht mehr verändert werden kann. Also jeder hat so sein eigenes Kommunikationswerkzeug und nichts läuft zusammen. Und die Firma in den letzten 2-3 Jahre wenig Zeit da rein investiert. Und das ist der zweite Punkt, diese Technik auch sinnvoll einzusetzen. Also die Technik ist einfach auf einem super schlechten Stand und diese ganzen Kommunikationswege sind einfach unfassbar schlecht gemacht zuletzt. Und die Leute wissen gar nicht mehr, wo ich was finde, wo ich was suche. Und wir hoffen alle letzten 2 Jahre, KI gleicht das ja aus. Der Rovo-Agent in Atlassian, der wird das schon alles nachher finden. Ja, das findet er alles, aber wenn der halt 5000 Mal was findet, dann weiß der auch nicht mehr nachher, was richtig ist.
Ja.
Und der kann auch nicht 5000 Datenquellen am Ende durchsuchen, weil sonst braucht er irgendwann auch mal 5 Minuten für so eine Suchabfrage, weil irgendwann ist auch dem seine Kapazität zu Ende. Und da hilft auch die Enterprise Search von Google nichts mehr.
Ja, verstehe ich. Also das ist ein gutes Beispiel und wir haben auch solche Themen auch schon bei Kunden betreut. Du brauchst halt einfach sehr, sehr klare Prozesse. Ne? Also was passiert eigentlich, also nimm mal als Beispiel Unternehmenskommunikation, ne? Wenn du jetzt diese Gallup-Studie ansprichst und sagst, die Leute sind unzufrieden mit der Art und Weise, wie ihre Führungskraft kommuniziert, dann ist das wahrscheinlich, ich will jetzt hier kein Verlässlichkeitswerbeseminar halten, aber so ein bisschen höre ich das da raus, ne? Also ich weiß nicht verlässlich, was passiert eigentlich, wenn ein neues Teammitglied dazukommt oder wenn wir jemand offboarden, wie wird das eigentlich kommuniziert? Und wir haben geholfen, Unternehmen solche Prozesse aufzusetzen und ich kann dir sagen, das Wichtigste ist da drin Verlässlichkeit, Beständigkeit, also zu sagen, okay, wenn hier jemand, nimm mal einfach das Beispiel Offboarding, wenn jemand das Team verlässt, dann wird als allererstes in einem hands-on gemeinsamen Meeting das betroffene Team informiert. So, danach gibt es einen Kanal, in dem das Management informiert wird, zum Beispiel eine Slack-Gruppe. Danach gibt es, genau wie es jede Woche eine wöchentliche Kommunikation der Unternehmensführung gibt, in dem das stattfindet, gibt es auch noch ein monatliches Stand-up, in dem das auch nochmal kommuniziert wird. Immer dann, wenn die Person zum Beispiel ausscheidet in dem Monat. Und wenn du so einen Prozess einmal definiert hast und den, also wir nutzen zum Beispiel bei uns Confluence, darf ich hier Produktnamen nennen? Ja, ne?
Ja, ja.
Ganz, ganz unproblematisch, hervorragend. Wir nutzen bei uns Confluence und da haben wir diesen Prozess niedergeschrieben. Und immer wenn dann jemand sagt, ja, also irgendwie ist das für mich so undurchsichtig, wie ist das hier kommuniziert? Wie werden dann eigentlich solche Sachen kommuniziert? Kannst du halt genau auf diesen Link verweisen, in dem dann, und das war das zweite Thema, was du angesprochen hast, aber auch sehr klar und deutlich und nicht in einer, ich sag jetzt mal, böse KI-Bleiwüste, also du nix, ich glaube, du weißt, was ich meine, ne? Stellst eine einfache Frage und kriegst erstmal so eine Tapete zurück, sondern wirklich in klaren Bullet Points, ne, bisschen so human optimized, würde ich jetzt mal sagen. Also man kann sich das schon mit KI irgendwie vernünftig prompten lassen, aber man muss es auch da mal ein bisschen kürzen. Wirklich klar übersichtlich sowas steht. Und wenn du dann immer, wenn du es schaffst, dass alle Führungskräfte die gleiche Sprache sprechen und sagen, hey, wieso, ist doch klar, das steht doch da in Confluence, dann wirst du diesen Cheddar, also dieses 80% sagen, das ist blöd, das erfällt man ja immer alles nur auf dem Flurfunk, ist ja so ein gern gesagter Satz, den runterfahren können. Kriegst du die letzten 20%? Glaube ich nicht. Da greift dann die Pareto-Logik und das ist auch okay.
Genau, 80-20 ist vollkommen in Ordnung. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Aspekt und dann kommt natürlich noch dazu, dass wir jetzt in 2 Jahre wirtschaftlich gesehen in der einen oder anderen Branche auch die ein oder andere Herausforderung hatten, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Der ist aber sehr nett ausgedrückt.
Genau, sehr nett ausgedrückt. Ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine. So, und da geht es natürlich auch viel um Angst. Wie kommuniziere ich? Sage ich wirklich alles offen, was gerade ist? Und dann natürlich auch noch die, ich weiß es vielleicht auch gar nicht. Also ich kann vielleicht gar nicht offen kommunizieren, weil ich halt auch gar keine klare Linie habe. Das merkt man auch in der einen oder anderen Konzern die letzten Jahre, dass da sehr viel nach links, rechts verändert wurde. Ich meine, nur über den Teich gucken, da wissen wir, wie schnell man seine Meinung verändern kann, ganz oben an der Spitze. Das ist auch so ein Fakt natürlich, dass die Leute sich sagen, ja, schön, dass du es jetzt zwar dokumentiert hast, aber ich weiß, in 2 Tagen wirst du mir irgendwas anderes erzählen. Und das ist so wischiwaschi dokumentiert. Übrigens kann ich da auch gar nichts rauslesen, weil du hast es jetzt so offen kommuniziert, dass wir gefühlt in 3 Richtungen laufen können. Das hast du ja auch bewusst so gemacht, wahrscheinlich gar nicht böse, aber bewusst, damit man sich halt auch gar nicht so festlegen kann, damit es ja auch so offen, guck mal, stand ja da, der eine Weg stand auch da, warum haben wir das denn jetzt nicht gemacht? Und ein großes Problem.
Paul, aber das aktiv zu adressieren, ist auch eigentlich hilfreich. Es ist ein Thema, was wir machen. Also können wir ja ganz offen auch drüber sprechen. Also bei uns hat sich natürlich der Markt auch extrem verändert. Wir waren auch zum Beispiel immer viel größer. Wir haben uns auch konsolidiert. Wir haben uns auch neu ausgerichtet in den Produkten, die wir anbieten. Und ich rate meinen Kunden immer auch, solche Themen aktiv zu adressieren und zu sagen, nicht, ihr könnt euch darauf verlassen, dass das jetzt die nächsten 24 Monate gilt, sondern einfach genau wie du gerade sagst, du kannst ja externe Faktoren auch zu Hilfe holen und sagen, hey, hier finden so viele, sag ich mal, politische Themen gerade statt, die irgendwie unberechenbar sind und deswegen ist das jetzt der Status quo. Und sobald sich der ändert, kommuniziere ich es wieder. Aber wir müssen halt einfach, wir leben in einer Gesellschaft, die sich schneller anpasst, als sie das noch vor 5 oder 10 Jahren gemacht hat. Und darauf müssen wir entsprechend reagieren.
Und als wir Menschen teilweise auch in der Lage dazu sind, mental, wie auch technisch, was alles passiert. Also es verändern sich zu viele Rahmenparameter. Und wir sind jetzt zwar auch bekannt dafür, dass wir uns verändern können, dass wir uns transformieren können. Wir sind unfassbar gut eigentlich auch in der Zusammenarbeit. Wenn man mal guckt in der menschlichen Historie, was wir alles geschaffen haben, welche Wahnsinn. Produkte wir gebaut haben, das ist der Wahnsinn. Auch wenn man das so ein bisschen abstempelt, dass wir fliegen können, dass wir Schiffe haben, dass es Strom gibt und so weiter. Aber das haben wir selber geschaffen. Das hat uns niemand vorgegeben. Und deswegen, also alles, was in der Zukunft passiert, bin ich zumindest eigentlich positiv gestimmt, dass wir das auch hinbekommen, wenn wir gut zusammenarbeiten. Jetzt haben wir aber den Fakt, dass wir in Zukunft nicht mehr nur Mensch an Mensch zusammenarbeiten werden, sondern sehr wahrscheinlich auch Mensch an, jetzt kann man die Klammer aufmachen, Agent, Roboter, teilweise in der Automobilbranche ist das ja schon so, dass man zusammen mit einem Roboter ein Auto zusammenbaut, also für die wird das nichts Neues sein, aber es wird in vielen anderen Bereichen so sein, dass der Roboter im Zweifel neben mir steht oder der Agent zumindest mit mir im Team arbeitet. Und du hast jetzt auch schon gesagt, ihr habt schon diese Veränderung gemerkt, ihr seid auch ein bisschen kleiner geworden, das ist ja auch eine der Theorien, dass so groß wie die Firmen jetzt sind, wahrscheinlich in Zukunft nie wieder sein werden, weil Agents viele Arbeitsplätze ersetzen. Oracle hat gerade auch vor Ostern eine Menge Leute rausgeworfen und das natürlich auch mit dem Thema KI erklärt, warum sie das jetzt gemacht haben, weil sie sagen, sie können diese Leute durch KI ersetzen. Lass uns mal ein bisschen darüber sprechen, wie so ein Team in der Zukunft aussieht, wenn vor allem ein Agent dazukommt, der Arbeitsprozesse übernehmen kann. Lass uns erstmal so ein bisschen allgemein darüber sprechen, was macht denn das so? Also was vielleicht mal aus deinem Alltag, was macht das bei deinen Kunden, was macht das mit dir? Löst das Freude aus oder eher Ängste?
Also das kann man, würde ich sagen, so pauschal nicht beantworten, weil unsere Kunden super divers sind. Also wir arbeiten für Unternehmungen in öffentlicher Hand, also Behörden, Städte, Kommunen. Da ist die Welt natürlich eine völlig andere als in einem großen Konzern, der irgendwie gute Zahlen schreibt, als in einem Konzern, der zum Beispiel Automobilteile herstellt oder in einem beweglichen Startup. Deswegen würde ich sagen, es ist schon von bis und es ist von allem wirklich was dabei. Ich glaube, wenn du mich persönlich fragen würdest, würde ich sagen, es ist erstmal eine riesengroße Chance, aber auch eine sehr große Ungewissheit. Weil einfach viele Sachen, du hast jetzt gerade gesagt, der Oracle hat Leute rausgeschmissen, du hast ja schon den Querverweis in die USA gezogen, Bernie Sanders, einer der Wortführer der Demokraten in den Vereinigten Staaten, der redet jetzt davon, dass irgendwie AI bis zu 100 Millionen Jobs in den USA bedroht. Das sind Zahlen, die ich jetzt persönlich für komplett übertrieben halte, weil ich täglich Unternehmungen erlebe und erlebe, wie sich selbst mit der Digitalisierung, die jetzt für Leute wie dich und mich wahrscheinlich längst abgeschlossen ist und wahrscheinlich auch für irgendwie 95% unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, sonst würdet ihr hier ja keinen Podcast hören. Aber ich kann dir sagen, die Realität da draußen, die ist nicht so. Und wenn du mal, keine Ahnung, zu einem Arzt gehst und Kennst du das, wenn du da so hingehst und dann kriegst du so drei Zettel, die du so ausfüllen musst, wo du denkst, okay, jetzt muss ich nochmal meinen Namen schreiben, alles klar. Nein, ich bin nicht schwanger, ne? Also ich bin halt ein Cis-Mann, so, ich bin nicht schwanger, warum muss ich das jetzt ausgeben? Und dann füllst du das aus, gibst das Claimbrett ab, dann wirst du aufgerufen, setzt du dich hin und dann sagt die Ärztin als erstes zu dir, ja, sagen Sie mal ganz kurz, sind Sie gegen irgendwas allergisch? Und ich so, ich habe das doch gerade schon zweimal angekreuzt. Ja, nee, es ist noch nicht im System, ja. Da habe ich eine geile Idee für dich. Was hältst du denn davon, wenn du dir einfach für 80 Euro so ein Tablet holst? Ja, das ist alles ganz kompliziert. Und okay, also dann siehst du, wie wenig, und das ist ja wirklich ein, also wir haben jetzt ja. Hier, wir haben eben noch
was das angeht.
Die Gesundheitsbranche, auch Behörden, wir haben eben gerade hier off-air nochmal kurz über die aktuellen Steuererklärungen gesprochen. Auch da sind so, sagt meine Zuständige vom Finanzamt, ja, also schicken Sie mir bitte keine E-Mail, das ist irgendwie, das geht dann immer verloren irgendwie, das ist nicht so sicher. Und lustigerweise zwei Tage später klingelt mein Nachbar und sagt, ey, ich habe hier Post vom Finanzamt, die ist bei mir im Podcast. Okay, kennst du wahrscheinlich auch diese Geschichten, ne?
Yeah.
Aber ohne jetzt zu anekdotisch zu werden, ich glaube, KI wird von der allergrößten Mehrheit in Unternehmungen gerade erstmal nicht nur als positive Chance wahrgenommen, sondern als so eine überwältigende, oh mein Gott, ich bin nicht schnell genug, oh mein Gott, jetzt wird mir irgendwie was weggenommen. Können die überhaupt? Dann ist Datenschutz natürlich ein Riesenthema, auch noch ein Sorgebereich. Also erstmal, glaube ich, viel, viel, viel Verunsicherung.
Definitiv. Die Frage ist ja auch, wie ich KI einsetze. Wir haben jetzt schon von Agents gesprochen. Jetzt auch wieder ein bisschen historisch geguckt, die Digitalisierung in Deutschland, wir waren jetzt nicht gerade die Spitzenreiter, wir haben jetzt gerade schon das Ärztebeispiel genannt. Wir werden wahrscheinlich auch nicht die Spitzenreiter sein beim KI-Einsatz. Wie ist so deine Meinung, wie wir das aufholen können, beziehungsweise wie wir auch dahin kommen, das zu lernen? Also mal den Chat richtig einzusetzen und KI überhaupt erstmal in den Alltag zu integrieren, Texte sich bauen zu lassen. Da sind, glaube ich, auch die meisten ZuhörerInnen jetzt hier schon weit darüber hinaus. Aber gerade so in der Verwaltung fängt das ja an. Da hat man natürlich auch diese Datenschutzthematik. Lass uns die mal so ein bisschen ausklammern, weil ich glaube, dann können wir 3 Stunden heute sprechen.
Katastrophe.
Das lassen wir einfach mal weg und wir gehen jetzt einfach mal von der heilen Welt aus. Es lässt sich lösen. Und das heißt, wir sprechen ja eher so davon, wie und ob man das will am Ende des Tages als Team. Das sind wir so ein bisschen auch über deine Kunden so. Wo stehen die da gerade so? Wie gehen die bisher da dran?
Ja, ich finde ganz spannend, dass du gesagt hast, ja, wir in Deutschland sind dann und so weiter. Ich bin mir nicht sicher, ob diese Länderbetrachtung überhaupt korrekt ist, weil ich glaube, wir bräuchten eher eine Branchenbetrachtung. Also dass Behörden, also man müsste Behörden zum Beispiel vergleichen. Behörden wissen wir im Baltikum, ne, das war ja sehr prominent, ne, wie völlig wenig aufwendig man sich in Lettland und Litauen irgendwie, ne, seine Ausweisdokumente beantragen kann. Da sind wahrscheinlich unsere Behörden und Verwaltung einfach noch nicht so weit, ne, muss man sagen. Wobei ich wohne in Hamburg, da passiert gerade eine ganze Menge, auch im Zuge dieser Olympiabewerbung merkt man, da ist echt, also da passiert mehr, als man denkt. Ich hatte jetzt einen Termin, musste so eine Meldebescheinigung mir besorgen und war irgendwie positiv überrascht und saß da und so, wie, ihr nehmt hier Kartenzahlung, wie, ich kann hier online meinen Termin verschieben, wow, ne? Und der war so, ja, finden zwar nicht alle gut, ich sage, ist mir egal, ich finde es super. Deswegen, man muss, glaube ich, eine Branchenbetrachtung machen. Und um deine Frage ganz konkret zu beantworten, braucht es, wie bei allen revolutionären Entscheidungen, und das ist eine revolutionäre Entscheidung und Entwicklung, braucht es innerhalb von Unternehmungen Promotoren. Es braucht Leute, die sagen, ich finde das Thema gut, ich finde das Thema wichtig, ich halte für meinen Bereich XY das für wichtig. Und diese Leute müssen das pushen in den Unternehmungen, müssen es wahrscheinlich auch einfach gegen Widerstände pushen. Und ich sage immer gerne, das werden vielleicht einige mit den Augen rollen, weil sie sagen, ah, ist bei uns aber nicht so einfach. Einfach mal machen. Also wirklich einfach mal machen. Ein Beispiel, was ich erlebt habe, ist, da muss ich jetzt aufpassen, darf ich nicht die Kommune nennen, ein Kunde, für den wir gearbeitet haben, da sprach ich mit der Zuständigen, meinte, ja, hier, und wir wollen, dass ihr so einen KI-Workshop für uns macht, wir wollen das hier irgendwie einführen, aber ich habe hier ganz viele Widerstände, weil wir dürfen gar keine KI nutzen, aber jetzt guck mal, wie ich das hier gelöst habe, und dreht ihre Kamera auf ihren privaten Laptop. Ich habe hier meinen privaten Laptop und auf dem nutze ich Gemini und ChatGPT. Und ich habe so ein bisschen gedacht, okay, eigentlich ist das ist ja richtig crazy, du darfst eigentlich keine KI nutzen und jetzt bringst du deinen privaten Laptop mit und fütterst den mit diesen Informationen. Datenschutz wollten wir ausklappern. Aber irgendwie habe ich in dem Moment gedacht, ey, ist irgendwie ganz cool. Und das ist halt so ein Beispiel für so eine Promotorin, die gesagt hat, ey, ich mache das jetzt einfach, ich nutze das.
Das ist der Drive der Leute, der da ist.
Hundertprozentig. Und das brauchst du in den Unternehmungen. Du brauchst wirklich Leute. Und deswegen, ich glaube, viele Leute hören auch zu, die das die das machen und solchen Leute kann ich echt nur, ich kann euch da draußen echt nur ermutigen, macht es doch einfach. Schafft positive Beispiele, schafft positive Veränderungen, schafft positive kleine einzelne Situationen, in denen ihr es schafft, KI in euren Prozess, in eure geschäftlichen Abläufe einzuwenden. Und dann werdet ihr merken, das ist so ein erster Schritt in eine positive Entwicklung. Weil das ganz große Rad, davor haben super viele Firmen einfach Schiss gerade. Das ganz große Rad, wir führen jetzt hier für alle das ein und wir machen es jetzt nur noch so und so. Das wird nicht so einfach funktionieren.
Das ist auch nicht die richtige Strategie, einfach zu sagen, wie so ein Digitalisierungsprozess, wir führen jetzt überall E-Mails ein und dann muss das jetzt einfach jeder nutzen. Und das funktioniert natürlich nicht. Darum geht es ja auch gar nicht. Klar, so ein Chat zur Verfügung zu stellen, klar, das ist wie ein bisschen wie Teams und Zoom und so weiter. Klar, das kann man auch global ausrollen, der eine nutzt, der andere halt nicht. Okay, es passt. Aber gewisse Grunddinge muss ich eher pro Prozess oder pro Team oder pro Unit dann auch schauen, wo macht das Sinn? Wo kann ich die Agents, wo kann ich die KI, wo kann ich eine Prozessautomatisierung, die ja sehr häufig dann auch vor allem überwiegend eine Rolle spielt, wo kann ich die auch sinnvoll einsetzen? Und da kann ich nicht einfach hingehen und sagen, okay, ich nehme jetzt die ersten 100 wichtigen Prozesse und die automatisiere ich jetzt einfach oder digitalisiere sie oder packe halt einen Agent dahinter, dass der das jetzt macht. Das ist ja auch gar nicht Sinn und Zweck. Also das, falls ihr das vorhabt, überlegt vielleicht noch dreimal, ob ihr das so tun solltet, ist wahrscheinlich eine schlechte Idee. Sondern es geht darum, Gewinn bringt, so wie ihr auch. Und jetzt lasst uns mal wieder zu den Teams und den Menschen zurückkommen. Wenn ihr einen Menschen einstellt, dann macht ihr euch in der Regel, hoffnungsvoll, sehr viele Gedanken. Johannes hat es am Anfang gesagt, Positivbeispiele, was sollen die Leute können, wo sollen sie eingesetzt werden, welche Rolle haben diese Menschen und was sollen die nachher auch für einen Wert erzeugen in dem Team und auch in dem Unternehmen. Und das Gleiche und beziehungsweise sehr ähnlich muss man sich eigentlich auch für den Agent überlegen. Was sollen der nachher können, dieser Agent? Und was sollen der mir für einen Mehrwert bringen? Und bringt das überhaupt irgendwas, wenn der den Prozess, den ich einmal im Monat innerhalb von 2 Sekunden erledigen kann, automatisieren kann? Ja, okay, kann ich jetzt über 100 Jahre rechnen, dann bringt der mir vielleicht irgendwas. Aber das ist jetzt nicht Sinn der Sache, sondern kann der vielleicht irgendwie die langweiligste Aufgabe, die ich jeden Tag machen muss, automatisieren und abnehmen. Und darüber wollen wir mal so ein bisschen sprechen, was das mit Teams jetzt macht. Hast du schon erlebt, dass es Stellenprofile für Agents gab von Unternehmen?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Noch kurz einen Punkt aufgegriffen, weil du gesagt hast, ihr macht euch hoffentlich Gedanken. Genau das ist die Betrachtung, die man eigentlich machen muss. Ne? Wir erleben immer wieder, und das ist auch ein Teil, den wir mit unseren Kunden dann machen, dass wir sagen, okay, also ihr wollt ja jetzt jemanden einstellen, was soll die Person, also können wir erstmal definieren, was überhaupt die Aufgabe ist. Und deswegen, wenn man sowas macht, dann ist man schon relativ weit vorne, weil es viele tatsächlich nicht machen. Das Gleiche gilt natürlich für KI-Prozesse, für Agents. Einfach nur das zu machen, weil man ja KI anwenden will, ist halt auch Quatsch, ne? Ich meine, du kriegst...
Da rein im Keller,
ist, genau, man kann alles mal ausprobieren, ist alles in Ordnung, aber Leute mit jetzt KI-Inhalten voll zu ballern, ist halt auch dann überhaupt kein Mehrwert. Ja, ich habe das schon ganz konkret erlebt. Also wir haben eben, ich habe jetzt eben, muss immer ein bisschen gucken, dass ich nicht einzelne Branchen zu sehr roaste. Jetzt habe ich mich schlecht über den Digitalisierungsstand der Ärzte geäußert. Jetzt nehme ich ein positives Beispiel aus dem medizinischen Bereich. Kieferorthopäde hat gesucht, hat gesagt, ich komme hier irgendwie, also Terminierung ist einfach extrem herausfordernd für mich. Ja, ich habe so ein Online-Buchungstool. Die Leute haben aber immer super viele Fragen. Ne, es gibt ja so Online-Buchungstool, kennst du auch, ne? Google bietet das an, Calendly. Es gibt einen deutschen Anbieter, Sieg, Z-E-E-G, den nutze ich gerne. Und du kannst da natürlich auch, kannst sagen, okay, wenn ich jetzt ein Gespräch mit dir vereinbare, ne, ist es ein kurzes Kennenlernen für eine Viertelstunde oder machen wir einen Podcast über 1,5 Stunden, kann ich ja diese einzelnen Sachen auswählen. Beim Kieferorthopäden, ich weiß nicht, ich hatte das Glück, ich war da nie. Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir mit Zahnspange aus?
Schon ein paar Jahre her, aber ich war mal.
Okay, dann kennst du die Geschichten rauf und runter. Da ist natürlich genau das Gleiche. Ne? Es ist ein Kontrolltermin, wird eine neue Schiene eingesetzt, eine neue Zahnspange. Muss man eigentlich die Ärztin sehen oder macht das nur die Sprechstundenhilfe und so weiter? Also ein großes Paket an unterschiedlichen Terminen, die nicht nur unterschiedliche Zeitslots bedarfen, die bedarfen auch unterschiedliche Ressourcen innerhalb der großen Gemeinschaftspraxis. Ne? Nicht jede Ärztin kann alles, nicht in jedem Behandlungszimmer kann alles passieren. Einige Sachen können immer nur donnerstags passieren und so weiter. Also schon so ein bisschen komplizierter. Also man muss sich schon ein bisschen konzentrieren. Und die Aussage des Kieferorthopädens war, ich nenne ihn jetzt nicht, der sagt, meine Leute, die schaffen es nicht. Er hat nicht gesagt, die sind zu blöd, aber eigentlich hat er gesagt, die schaffen es nicht. Es passiert immer wieder, dass hier dreimal der Termin gleichzeitig gelegt ist für Zahnspange einsetzen. Und ich sitze dann da mit meiner Kollegin und meinem Kollegen und es fehlt einfach eine dritte Person, es geht nicht. So. Und der hat sich halt hat damit gemeinsam mit uns überlegt, hat gesagt, ich brauche jetzt mal wirklich im Kundenservice jemanden, der schlau ist, der das hinkriegt. Und dann haben wir gesagt, ja, dann nimm doch eine KI, nimm doch einen Agent. Und es gibt ganz viele von diesen Anbietern da draußen, jetzt im Zuge der der Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich ein bisschen geresearched. Das geht ja dann relativ schnell. Ne? Dann ist ja dein LinkedIn-Feed, dein Facebook-Feed, dein Insta-Feed, ist ja alles, es gibt nur noch, du kriegst nur noch diese Werbung ausgespielt. Es gibt extrem viele, die alle versuchen, wirklich einen menschlichen Agent, meistens eine Agentin, zu simulieren, die letzten Endes nichts anderes macht, als Termine zu machen. Und ich kann sagen, ich bin begeistert. Und auch der Kieferorthopäde ist begeistert. Also, weil letzten Endes ist es ja so, diese Person, also diese, ich sag schon Person, witzig, diese Agentin, die macht halt genau das, was man ihr sagt. Und wenn du sie gut fütterst, dann ist natürlich dann wieder die nächste Herausforderung. Wenn du natürlich ihr Informationen nicht gibst, macht sie auch Fehler. Aber die halluziniert nicht, setzt das eins zu eins um. Und wenn du dann, ich habe selber ein paar Mal getestet, wenn du dann irgendwie ganz wilde Fragen stellst, dann sagt sie irgendwann, ja, ich glaube, da musst du doch nochmal mit dem Praxisteam sprechen. Leider sind die jetzt aber heute Nacht um eins nicht erreichbar, sondern erst morgen wieder um acht. Und das ist genial. Ne? Das ist genial und es ist für einen Bruchteil der Knete abbildbar. Ne? Also wenn wir jetzt können wir über Zahlen sprechen, wenn du so jemanden suchst für in der Praxis für Terminierung, je nach Erfahrungslevel kostet so jemand zwischen 30 und 60.000 Euro Jahresbrutto plus Arbeitgeberanteil. Ja, die KI kostet halt ein paar hundert Euro im Monat, ne?
Das ist, halt glaube ich, noch nicht mal der Aspekt bei Ärzten. Also meine Frau hat gerade heute Morgen auch wieder einen Anruf bekommen, Facharzt. Ja, der Arzt wäre da, aber die ganzen Helferinnen sind alle gerade krank und wahrscheinlich können wir am Freitag gar nicht die Praxis aufmachen. Und dann, ja gut, der Agent wäre aber da, der könnte halt trotzdem vorne den Empfang irgendwie managen. Und das Beispiel ist aber sehr, sehr schön, weil es ist, glaube ich, A, sehr, sehr gut greifbar. Ihr könnt euch das jetzt, glaube ich, alle vorstellen, was dieser Agent macht. Und die Informationen, mit denen man ihn füttert, die sind jetzt gar nicht so kompliziert. Das sind einfach nur klare Muster. So und so viele Praxisräume, so und so viele Termine kann ich machen. Ich habe folgende Zeiten brauche ich ungefähr für die und die Behandlung. Ich habe so und so viel Personal. Ich habe so und so viele Kapazitäten in unterschiedlichen Räumen. Und donnerstags vielleicht nur das eine und mittwochs das andere. Das heißt, ich beschreibe meine Welt. Und das ist etwas, was sehr viele Teams in den Prozessen häufig schon gar nicht können. Was ist denn so diese Realität? Weil sonst würde dieser Fehler nicht passieren. Sonst würden nicht drei Termine donnerstags gelegt werden. Das liegt natürlich an vielen Themen, also Überforderungen, zu viele Anrufe, das Telefon klingelt alle 5 Sekunden, dann guckt man nicht richtig, dann ist das der Terminkalender vielleicht noch nicht digitalisiert oder man geht zu zweit ans Telefon, der eine trägt es ein, die andere trägt es ein und so weiter. 1000 Fehler, die in irgendeiner Form menschlicher Natur natürlich passieren können, aber natürlich total ärgerlich sind im Ablauf, weil zum einen ist der Arzt genervt oder die Ärztin genervt, weil sie da ständig dann überlastet ist. Die Patienten sind alle genervt, also unsere Kunden, die uns bezahlen, sind genervt, weil die sitzen dann da und denken sich, ja super, ich habe extra den Termin ausgemacht. Und das hilft am Ende keinem. Und da natürlich so ein bisschen Prozessautomatisierung reinzubringen in Form von einem Agent, der diese Informationen aufgreift. Und wenn er nur sagt, hey, sorry, du hast jetzt schon den dritten Termin vergeben, ich höre dir gerade zu am Telefon, das kannst du nicht machen, dass du dann eben gerade so eine Hilfestellung bekommst und sagst, okay, ich muss da irgendwie anders agieren. Und gerade wenn ich das Personal nicht habe und es ist bei Praxen leider so, dass vorne am Empfang kaum noch jemand sitzt oder kaum noch jemand sitzen möchte, dann kann ich das nur durch Agents abbilden. Und klar, jetzt kann man natürlich über alte Generationen, können unsere Oma, Opas das theoretisch noch bedienen. Das lassen wir, glaube ich, auch mal weg an der Stelle.
Ja, aber Moment, da will ich kurz mal reinrufen. Ja, können sie. Also diese, wenn du wirklich mit so einem Agent, der wirklich so ein Praxisterminierungs-Agent, wenn du mit dem sprichst, da wird natürlich am Anfang jetzt gesagt, ja, ich bin übrigens eine KI, da hast du recht, da legt Oma und Opa wahrscheinlich auf, so Gott Hilfe. Aber wenn du das nicht weißt, dann merkst du es nicht.
Genau,
du merkst es, klar, ich merke es auch. Es gibt wirklich gute Systeme. Und das Interessante ist ja bei diesen Themen, über die du jetzt gerade sprichst, das sind ja Einser- und Nuller-Entscheidungen. Es geht nicht um irgendwas Zwischenmenschliches, sondern es geht um die Fragestellung, kann ich am Mittwoch eine Zahnspange einsetzen? Ja oder nein? Die Frage ist relativ einfach. Ne? So. Wenn du diese Sachen klar definiert hast, dann ist das auch problemlos, dann ist es ja auch problemlos umsetzbar. Das ist,
glaube ich, der größte Knackpunkt. Habe ich das klar definiert? Also selbst wenn ich schaffe, diesen Prozess aufzuschreiben, und ich würde jetzt einfach auch mal unterstellen, dass ich nicht alle Prozesse und diesen ganzen Ablauf, was macht denn meine Arbeit aus? Also kann ich überhaupt 3 Spangen gleichzeitig in einer Stunde einsetzen? Ja, nein. Das sind ja Daten, die ich über meine Arbeit wissen muss. Kann ich 3 Kunden gleichzeitig im Monat bedienen? Kann ich das liefern? Wie funktioniert mein Prozess? Welche Art Ansprache habe ich zum Kunden? Welches Wording verwende ich? Etc. Es gibt 1000 Millionen Informationen, die eure Arbeit, eure Rolle, euren Fokus ausmachen. Und ich würde mal unterstellen, dass nicht alles davon immer klar ist. Zumindest nicht bei allen Menschen, die in eurem Team arbeiten.
Und ja, da erinnerst du dich, erinnerst du dich, dass ich ganz am Anfang gesagt habe, dass ein wichtiger Aspekt für erfolgreiche Arbeit Dokumentation ist?
Genau.
Ne? Also, ich hoffe, man erkennt jetzt einen roten Faden. Ja? Also es ist halt, wenn man über diese Sachen sich Gedanken macht, dann ist man einfach weiter als 9 von 10 Wettbewerbern. Es ist so. Es ist, wenn ich mit Kunden da draußen spreche und die einfachsten Sachen frage, über Prozesse oder über die Fragestellung, nehmen wir mal ein ganz praktisches Beispiel bei uns. Für uns das Thema Cost per Hire eine wichtige Kennzahl. Also wie viel Geld gebe ich eigentlich aus für Externe, um eine Stelle zu besetzen? 9 von 10 Unternehmen können dir diese Zahlen nicht nennen. Oder nennen dir Kanäle, die gut funktionieren, die gar nicht gut funktionieren. Also wirklich.
Ja, find mal auch immer alle 5 Monate ein.
Ja, genau. Also du hast jetzt Indeed als Beispiel genannt. Es gibt Stellen, da funktioniert Indeed sensationell und es ist das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, was du dir vorstellen kannst. Und es gibt Themen, wo du das Geld einfach aus dem Fenster rausschmeißt. Und sich das anzugucken, ist enorm wichtig. Und deswegen habe ich vorhin gesagt, Dokumentation und wirklich zu wissen, was passiert in meiner Unternehmung, auf Basis von Kennzahlen Entscheidungen treffen zu können, ist die Grundlage dafür, erfolgreich KI einzuführen. Denn das ist der entscheidende Punkt. Diese KI, nehmen wir wieder die Praxisterminierung, die KI funktioniert nur, wenn ich der die richtigen Informationen gebe. Shit in, shit out. Das ist hier so deutlich wie in keinem Beispiel.
Das wird uns die nächsten Jahre sehr begleiten. Also Teams, die in der Lage dazu sind, ihren, was sie erfolgreich macht, gut beschreiben zu können. Eben weil sie schon dokumentiert haben oder weil sie in der Lage dazu sind, in einem kurzen Interview innerhalb von 5 Minuten ihre Welt zu beschreiben, die werden sehr, sehr erfolgreich mit KI werden. Unternehmen, Organisationen, Teams und einzelne Menschen, die das nicht können, weil es nicht so klar ist, weil ich mir eben keine Daten sammle, weil ich mir nicht überlege, wie ist denn der Erfolg von so einer Plattform, wie ist denn der Erfolg in der Kundenansprache. Wie gut bin ich denn im Prozess ABC eigentlich und habe ich das alles mal durchgespielt? Die werden mit KI sehr auf die Nase fallen und das sind auch die Beispiele, die dann jetzt gerade mit KI-Chatbots halt anfangen oder, weiß ich nicht, Gemini einsetzen und dann eben so ein Prompt eingeben mit: Ich will meine Marketingkampagne für das Jahr 2027 planen, ich verkaufe Produkt XY, ich bin übrigens in der Rolle A. Übrigens, wir sitzen in Deutschland und meine Zielgruppe sind alle Menschen in Deutschland. Denk mir bitte mal 3 Kampagnen aus, mach mir ein Briefing und mach mir noch eine Präsentation für meinen Chef und dann kann ich ja ihm was vorstellen. So, das ist die Realität, die, glaube ich, noch so in der breiten Masse stattfindet. Okay, für den Anfang, für den allerersten Prompt würde ich sagen, 1 mit Sternchen. Wenn du schon mal 3 Minuten mit KI gearbeitet hast, würde ich sagen, ja, eher so eine 5- versetzungsgefährdet.
Genau, das wenn wird du das nicht dann funktionieren. Wenn du das dann so abgibst, ohne drauf zu gucken, dann ist das wirklich eine 6. Ne? Also sorry, ich hab mehrfach solche Sachen auch bekommen und das ist so ein bisschen so ein Punkt, wo ich dann teilweise schon in Interaktionen mit Kunden, als ja, du bist ja immer so KI-kritisch wahrgenommen, und manchmal, Moment mal ganz kurz, ich bin überhaupt nicht KI-kritisch. Ich finde nur, dass man der Mensch, der das bedient, erstmal die Daten haben muss und schlau genug sein muss und wissen, dass man nicht einfach irgendwas ungefiltert so hinknallt. Das ist einfach schlecht, ne? Muss man genauso.
Also nicht nur das Ergebnis gegenzuprüfen, sondern auch die Realität. Also das, was ich jetzt gerade gesagt habe, ist viel zu wenig Realität. Also was soll denn die KI da für eine Marketingkampagne für 2027 machen? Also da kommt was so Allgemeines raus. Okay, wenn ihr doch kein Marketing macht, würde ich sagen, okay, besser wie nichts, ja. Also gut, dass ihr da überhaupt irgendwas macht, aber wenn ihr schon irgendwas macht, würde ich sagen, ist das der Anfang vom Untergang im Marketing, weil das werden alle, also die Konkurrenz kann das auch und das können auch viel kleinere, die eine ganz andere Kostenstruktur haben. Und da sind wir jetzt. Also ich kann heutzutage Teams viel schneller aufbauen, als ich das in der Vergangenheit getan habe. Du hast schon gesagt, so manchmal hat es ewig gedauert, Personal zu finden. Wir sind in manchen Branchen immer noch, auch wenn wir jetzt gerade natürlich eine Entlassungswelle haben in manchen Bereichen, immer noch in dem Fakt, dass wir einfach nicht genug Personal finden, vor allem qualifiziertes Personal und auch die Kostenstruktur manchmal für die Aufgaben auch gar nicht mehr passen. Heute kann ich aber hingehen und wenn ich meine Welt sehr, sehr gut beschreiben kann, dann baue ich mir in einem Tag 5, 6, 7 Agents, die ziemlich viel automatisieren können, wenn ich da schon tief in diesem Thema drin bin. Und lass uns mal über diese Realität sprechen. So ein symbolisches Beispiel. Ich bin jahrelang in einem Team, wir sind alle ziemlich erfolgreich, sagen wir mal, wir sind 6 Leute und jetzt komme ich auf den Trichter, ich bin total gut in KI und ich habe erkannt, ich könnte so, weiß ich nicht, 60% der Aufgaben hier in dem Team könnte ich automatisieren. Ich könnte jetzt parallel anfangen, mir das Team zu duplizieren und könnte mit KI-Agenten dieses Team praktisch überholen und auch kostengünstiger betreiben. Sagen wir es einfach mal so faktisch, wie es ja dem Moment dann ist. Lass uns aber darüber sprechen, was das mit Teams macht, wenn sowas passiert. Natürlich macht das jetzt nicht eine Einzelperson, aber wie sieht denn das in Zukunft aus, wenn der Agent oder die Agents mit den Teams dann auch noch erfolgreich zusammenarbeiten sollen?
Ja, ich hab das ja vorhin schon mal kurz angesprochen als diesem Bernie Sanders Zitat, ne? 100 Millionen Jobs hier in den USA sind bedroht. Und dieses Beispiel, was du jetzt gerade geschildert hast mit den 6 Leuten, ist auch, glaube ich, wieder so ein Thema, wo man das als Entscheiderin oder Entscheider wirklich auch klar kommunizieren muss. Was ist denn jetzt hier eigentlich der Anspruch? Wir haben in unseren Prozessen Teile durch KI ersetzt, die vorher, sag ich mal, eher unliebsame Aufgaben waren. Das ist natürlich ein positiver Aspekt, ne? Ihr habt dann mehr Zeit, euch mit X, Y und Z zu beschäftigen, weil ihr nicht mehr diese unangenehmen Aufgaben machen müsst. Das kann natürlich ein Ansatz sein. Aber auch da ist natürlich eine große Gefahr, weil Verunsicherung eh da ist. Wenn man dann auch noch sagt, die KI soll uns jetzt perspektivisch ersetzen, und die Antwort fairerweise bei der Terminierung in der Praxis und auch die Antwort in vielen Bereichen des Kundenservices, ich weiß nicht, wenn du das letzte Mal mit deinem Handyprovider versucht hast, da mit dem Agent zu sprechen, die Antwort kann ja wirklich nur sein, ja, das Ziel ist, dass wir das vernünftig durch eine KI ersetzen, weil das nicht anders funktioniert. Ich kann dir aber auf jeden Fall sagen, auf Basis der Realität und der Marktdaten, wir haben nach wie vor einen so krassen Fachkräftemangel und auch durch den immer stärker werdenden demografischen Wandel muss sich wirklich kein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin im Kundenservice darüber Gedanken machen, dass sie irgendwo eine vernünftige Anstellung befindet. Also da sind wir noch Lichtjahre davon entfernt, dass diese Leute reihenweise auf der Straße sitzen. Was macht das mit den Teams? Ich nehme wieder das Beispiel aus von dem Kieferorthopäden. Die Teams fingen dann lustigerweise an, immer wenn dann doch irgendwo Fehler aufgetaucht sind, zu sagen, na, das hat hier die KI falsch gemacht. Ne, die KI hat auch einen Vornamen, nenne ich jetzt nicht, weil dann promote ich diese eine Produkt, aber ne, nennen wir sie einfach, keine Ahnung, nennen wir sie Steffi. Ja, das war Steffi, die hat das falsch gemacht. Und die Antwort ist einfach, nee, sorry. Also Steffi kann das nicht falsch gemacht haben, weil Steffi kann nicht am Mittwochnachmittag einen Termin für Spangereinsätze gemacht haben, weil wir Steffi das nicht erlaubt haben. Es geht also nicht. Das heißt, es muss jemand von euch gemacht haben. Aber interessant, in solchen Teams, in denen, das ist ja auch bei Kununu, ich weiß nicht, ob du das dir mal angeguckt hast, ist ja eins der ganz wesentlichen Kriterien, wie wo mitarbeitende Unternehmen bewerten, ist Kollegenzusammenhalt, heißt das, ne? Teamzusammenhalt. Menschen halten natürlich besser miteinander zusammen als irgendwie die böse KI. Es ist dann einfach, mit dem Finger auf die KI zu zeigen und zu sagen, ja, die hat das irgendwie falsch gemacht.
Wehrt sich ja auch nicht.
Nee, wehrt sich nicht und irgendwie ist man dann, kann man auch wieder gemeinsam so, ja, jetzt wollen die hier wieder, ne, die wollen wieder Augenrollen, die wieder mit ihren neuen Prozessen und so. Das ist irgendwie, das ist schon eine Entwicklung, die wir dann in so Teams auch erleben, ja.
Ah, das ist natürlich dann auch die Verunsicherung in dem Moment. Die richtige Antwort wäre, okay, Fehler ist passiert. Was müssen wir anpassen im Prozess? Was müssen wir noch für Schranken einbauen? Wie müssen wir die KI vielleicht mit Daten füttern? Also der Agent oder die Agent ist ja auch am Anfang nicht perfekt, sondern das baut sich ja auch aus und die Welt verändert sich ja auch. Die Realität verändert sich. Vielleicht kommt noch ein Praxiszimmer dazu, da muss ich das anpassen natürlich.
Aber so ist ja auch die Humanressource, ne? Also auch die Humanressource, wir reden über, wenn wir Leute vermitteln, dann reden wir über Onboarding-Zeiten von 3 Monaten, 6 Monaten in anspruchsvollen Rollen, 12 Monate. Das heißt, du bezahlst einen Mitarbeitenden, bezahlst du 12 Monate, bis der in der Lage ist, up to speed zu sein und wirklich die Prozesse umzusetzen. Und natürlich hat auch eine KI eine Ramp-up-Phase. Das Problem ist, und das ist schon ein wesentlicher Unterschied, die KI macht eigentlich einen Fehler nur einmal. Ne? Also wenn wir sie richtig bedienen und sagen, okay, den Fehler, jetzt haben wir den gemerkt und ne, jetzt wird der... Wird die Befehlsreihe da geändert, dann darf sie den Fehler eigentlich nicht mehr machen. Deswegen ist schon ein enormer Vorteil und ich verstehe auch, dass man als Beschäftigter oder als Beschäftigte das auch dann erstmal so als, ja, dass er so ein Unbehagen sieht. Mensch, die kriegt das ja hin. Und die geht auch noch um 23 Uhr ans Telefon, ne, wenn ich irgendwie zu Hause bei meinen Kindern bin. Das ist, ja, ist schon eine Challenge.
Ja, die nimmt mir plötzlich meine Arbeit weg oder ab oder in dem Moment. Vielleicht der eine oder andere sieht das vielleicht dann positiv, weil er sagt, Gott sei Dank, endlich muss ich nicht mehr ins Telefon gehen, ich kann endlich mal hier meine Arbeit am Tisch erledigen. Das ist ja auch so die Frage, wie verändert sich so ein Team dann in der ganzen Mentalität? Also wenn ich jetzt sage mal, ich muss ja nicht alles ersetzen und sagen wir mal, wir bleiben bei der Realität. Wir schmeißen natürlich keine Leute raus, sondern wir nehmen die Aufgaben, zu denen wir nicht gekommen sind und setzen dafür die Agents ein. Also einmal die Aufgaben, die ich A nicht machen will und B, die ich so oder so nicht schaffen würde in meinem Alltag. Wie verändert sich denn so eine Teamstruktur, so eine Rollenstruktur dann auch? Also ich muss ja dann auch Leute definieren, die diese Agents bedienen, mit Informationen füttern, Feedback geben. Das heißt, ich bin ja gar nicht mehr nur operativ zuständig. Wie sehr muss ich die Welt um mich herum in Zukunft noch besser verstehen?
Also ich glaube, eine Anforderung, die an Menschen dadurch steigen wird, ist das Thema Innovationsbereitschaft und auch die Bereitschaft, bestehende Prozesse zu hinterfragen. Das ist ja schon immer in der Geschichte der Arbeitswelt eine ganz wichtige Thematik gewesen. Und jetzt nicht zu historisch werden, aber nehmen wir doch einfach Digitalisierung vor 10 Jahren. Ne? Also auch da brauchte es Menschen, die gesagt haben, sag mal, können wir das nicht irgendwie einfacher abbilden? ich glaube, zu viele Menschen in unterschiedlichen Organisationen in unserer Gesellschaft sind immer noch in dem, was wir vorhin schon gesagt haben, das haben wir ja schon immer so gemacht. Und ich glaube, so eine Dynamik kann in solchen Teams dann entstehen, dass man wirklich sagt, hey, weißt du was, lass uns doch mal ganz kurz überlegen, dieser Prozess, der nervt uns alle. Er ist total irgendwie, er ist so aufwendig, er ist so, ne, man muss sich so konzentrieren und so weiter. Ist das nicht was, was vielleicht die KI machen kann? Ist das nicht vielleicht was, eben habe ich sie Steffi genannt, was Steffi machen kann? Und wenn wir es schaffen, dass Menschen, also Menschen, die am Produkt, am Prozess arbeiten und ihre Prozesse zu hinterfragen, dann wird eine Unternehmung immer besser. Immer. Und, genau, und ohne, dafür ohne ist der KI natürlich eine Riesenchance. Ja, ja, mit und ohne Agent, auf jeden Fall. Also das ist, glaube ich, wichtig, so ein Mindset zu kreieren. Wir haben das bei uns in der Company als einen von fünf Werten, der heißt Better Than Yesterday. Ja, also der heißt, wir hinterfragen Bestehendes. Ne, ist das eigentlich richtig, was wir so machen? Und diese Argumentation, ja, ja, das hat immer schon so funktioniert, die funktioniert einfach in unserer schnelllebigen Welt einfach nicht mehr. Ne?
Ja, und da müssen wir uns auch sehr schnell Gedanken dazu machen. Also du hast Verwaltung jetzt ein paar Mal gesagt, 2035 ist die absolute Deadline. Spätestens dann sind über 50% in der Verwaltung teilweise in Rente. Und die werden wir nicht ausgleichen können durch menschlichen Kapitaleinsatz, sondern die werden wir nur ausgleichen können, wenn wir Technik an der richtigen Stelle einsetzen. Weil wir werden ja auch nicht weniger Menschen werden, sondern der Bedarf an Verwaltung wird eher noch größer werden in Zukunft, was diese ganzen Prozesse angeht, was Gänge zur Behörde angeht und so weiter. Und das muss trotzdem irgendwie erledigt werden. Und die Leute, die übrig bleiben, können nicht immer mehr arbeiten, auch wenn der Merz sich das gerne wünscht. Sondern wir müssen da natürlich auch gucken, wie wir diesen ganzen Workload am Ende des Tages halt auch ein bisschen smarter machen, schöner machen. Du hast schon gesagt, der Agent geht halt auch nachts um 23 Uhr ums Telefon. Das heißt, ich kann jetzt rund um die Uhr Termine ausmachen und nicht mehr plötzlich hier 4 Stunden der Warteschleife hocken, bis er beim Arzt mal jemand dran geht. Ist ja auch Lebenszeit, also das will ich ja auch gar nicht. Da müssen wir uns da mal sehr, sehr genau Gedanken dazu machen und überlegen, wie kann ich so einen Agent in meinem Team auch wirklich einsetzen. Und wie du schon gesagt hast, ich kann natürlich, also die Erwartungshaltung von vielen ist, ja, ich mache da mal schnell so einen Agent und wenn der da 2 Stunden hergeschrieben hast, dann muss der doch richtig cool funktionieren und dann nimmt der mir jetzt hier 80% meiner Arbeit ab. Ja, nee, sondern da muss man natürlich auch ein bisschen mit spielen, ein bisschen rumtrainieren, immer wieder verbessern. Und ja, das kann sein, dass es vielleicht 3 Monate dauert, bis dieser Agent zu 100% richtig gut funktioniert. Und das ist halt, wenn ihr einen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin einstellt, ja genauso. Der wird auch nicht oder die nach 3 Monaten da 100% operativ sofort total funktionieren, sondern es wird diese Trainingszeit dauern. Und da werdet ihr sehr viel selber über euren Job und über das, was eure Kunden und eure Rolle ausmacht, wahrscheinlich auch in dem Moment lernen, wo man sich so in seinem Trott im Alltag, sage ich jetzt einfach mal, wahrscheinlich so keine Gedanken mehr macht. Also wie schreibt man denn? Wie sind denn meine LinkedIn-Posts? Welche Kundenansprache habe ich denn? Habe ich denn schon mal so ein Canvas ausgefüllt zu meinem Produkt, zum Produkt-Canvas ausgefüllt? Und was steht denn da drin? Ah ja, okay, mein Produkt ist für alle. Ja, okay, vielleicht kann ich es mal ein bisschen eingrenzen und vielleicht mal ein bisschen spezifischer mir Gedanken machen. Das ist am Ende gar nicht so einfach. Und wenn ihr mal nachfragt, haben wir solche Daten? Also setzt euch mal hin, sprecht mal alle Teams an. Vertrieb, Marketing, Produktmanagement. Sprecht mal die Agile-Coaches an im Team. Und fragt die denn mal, habt ihr mal so Unterlagen für mich? Was denn so eure Rolle, euer Team, euer Output, unser Fokus, unsere Unternehmenssprache ausmacht? Und ich würde mal meine Hand dafür ins Feuer legen, ihr werdet nicht von allen richtig coole Unterlagen zurückbekommen. Und das ist eine ganz schlechte Grundvoraussetzung. Ja, Johannes, ja, also, nickt schon.
Ich glaube, wir leben alle in so einer Bubble, ne? Und auch vermutlich alle Leute, die uns hier zuhören, leben in einer Bubble. Aber wenn ich dir sage, dass in neun von zehn Situationen du diese Unterlagen nicht kriegen wirst, dann vermute ich, bildet das mehr die Realität an, als der Gedanke, den man an die eigene Bubble hat. Ne? Und das wiederum ist ein riesen Wettbewerbsvorteil für jeden Einzelnen von euch da draußen. Ne? Wenn ihr das umsetzt, dann ist man einfach schon einen Schritt weiter.
Ja, und da muss man einfach auch ein bisschen in die Zukunft denken, wie schnell so ein Team heutzutage disruptiv halt auch überholt werden kann. Und ich sage es immer gern so, der 13-Jährige daheim in seinem Kinderzimmer, der kann halt auch schon KI einsetzen. Das kostet 10er im Monat im Abo und kann sich da Agents bauen und kann plötzlich anfangen, eine Firma aufzubauen und kann bestimmte Prozesse plötzlich automatisieren und braucht dann auch gar keine Mitarbeiter, sondern der kann die ersten Schritte so machen. Und coole Produkte zu bauen, darauf haben wir alle kein Patent, sondern das können andere jetzt auch, vor allem Digitalprodukte. Und ihr wisst selber, mit Digitalprodukten verdient man eine Menge Geld oder ihr habt bestimmt alle ein paar Abos, wo man was verdienen kann. Das wird eine große Herausforderung werden in Zukunft und sich da heute Gedanken zu machen, ist besser als morgen.
100%ig. Und vielleicht nochmal ganz kurz, weil du so 2, 3 Sachen auch in der Verwaltung angesprochen hast. Ne? Ich glaube, gerade so Verwaltung ist ja ein super prädestiniertes Beispiel dafür, weil ja in der Bürokratie, also die Bürokratie ist ja negativ belegt, ich empfinde das auch als super negativ, aber das Gegenteil von Bürokratie ist ja Korruption, ne? Also ich finde den irgendwie sympathisch oder der hat mir irgendwie einen Geldkaufer vorbeigebracht, deswegen gebe ich da die Baugenehmigung schneller raus. Das ist ja in unserem System funktioniert das ja nicht so, sondern es wird ja auf Basis von Einsen und Nullen entschieden. Das ist ein ganz klassischer Prozess, den man total einfach, früher hatte man gesagt, digitalisieren, ich weiß gar nicht, wie ist hier die Bezeichnung, KI-isieren, also automatisieren kann. Insofern bin ich extrem gespannt, was da passiert. Wir leben in einer sensationellen Zeit, also politisch jetzt mal ausgeklammert. Ne? Nicht, dass ihr jetzt hier mit zu guter Laune aus dem Podcast rausgeht. Wir leben aber, was die Arbeitswelt angeht, in einer unglaublich spannenden Zeit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemals so eine spannende Zeit gab. Ne? Auf jeden Fall nicht in diesem kurzen Zeitabschnitt. Und mir fällt es auch schwer, mir vorzustellen, wie es nochmal irgendwie 3-4 Jahre am Stück geben wird, in denen so viel disruptiv passiert. Und dadurch entstehen natürlich unzählige Business Opportunities. Und egal, ob ihr jetzt selber irgendwie was gründen wollt oder sagt, ich will irgendwie meine komplette Unternehmung umkrempeln, auch in euren einzelnen Bereichen, in euren Abteilungen, in eurem täglichen Arbeitsablauf hat das einfach enorm viel Auswirkungen. Interessant finde ich, weil du das März-Zitat angesprochen hast, Lifestyle-Teilzeit hat er ja gesagt. Ich finde, das spielt total irgendwie in die falsche Richtung, weil ich glaube, diese 40-Stunden-Arbeitswoche, die wird sich erledigen. Es gibt ja heute schon ganz viele Studien, die sagen, 40 Stunden arbeitet man nicht effizient und produktiv. Ich könnte jetzt sagen, ich habe selber irgendwie Dutzende Beispiele, aber ich will bei den Studien bleiben. Ne? Also wenn ich jetzt aus Arbeitgebersicht mir das angucke, der Output pro Stunde ist bei 40 Stunden einfach nicht ideal. Der ist bei deutlich geringeren Stunden und auch nicht bei der 5-Tage-Woche, sondern bei der 4-Tage-Woche besser. Aber das nur so als kurzes Sidequest. Ich glaube, wenn ich Lifestyle-Teilzeit, und ich finde es ein guter Begriff, ich finde es blöd, dass es negativ behaftet ist, wenn ich Lifestyle-Teilzeit anstrebe in einer Unternehmung, und ich bin jetzt ein Intermediate Consultant oder vielleicht auch ein Senior oder ein Junior oder was auch immer, wenn ich Lifestyle-Teilzeit anstrebe, dann muss mein Weg eigentlich sein, dass ich mir angucke und sage, okay, wie ist meine 40-Stunden-Woche gefüllt? Welche Prozesse davon kann ich eigentlich automatisieren? Und dann muss ich zu meiner Chefin gehen und sagen, ey, guck mal hier, das und das sind meine Aufgaben. Für die und die Geschichte können wir eine KI einsetzen. Und deswegen möchte ich jetzt freitags nicht mehr arbeiten. Und weil ich dir das gefunden habe, möchte ich auch nicht auf 20% meiner Knete verzichten, sondern vielleicht nur auf 10. Und das ist, also ich kann dir als Unternehmer sagen, ich würde das mit Kusshand nehmen. Ja, also das sind die Leute, die wir da draußen brauchen. Und deswegen finde ich diese politische Debatte dazu, ja, da habe ich ein bisschen das Gefühl, ich weiß ja, was er sagen will. Ne? Er sagt ja eigentlich, die fetten Jahre sind vorbei. Und das ist ja auch so ein Politiker-Zitat. Aber eigentlich müsste er und müsste die gesamte Politik das irgendwie positiver belegen. Und sagen so, hey, wir haben hier eine Riesenchance. Wir haben hier eine Riesenchance. Und wenn wir alle irgendwie gemeinsam mit anpacken und innovativ an dieses Thema rangehen und jeder Einzelne da draußen sich Gedanken macht darüber, wie kann ich meine Unternehmung und meine Arbeitsabläufe verbessern, dann bestehen da einfach auch für das Individuum extrem viel Chancen.
Vielleicht sind die fetten Jahre vorbei. Ich würde sagen, die spannenden Jahre kommen jetzt erst noch. Wir können so viel verändern in so kurzer Zeit. Und wie du schon gesagt hast, so disruptiv wird die Welt vielleicht nie wieder sein. Fakt ist, dass sie bisher nie so disruptiv war in so kurzer Zeit. Das können wir auf jeden Fall mal festhalten. Und die Chance müssen wir nutzen. Lass uns zum Abschluss nochmal ein bisschen was über das Negative und ein bisschen was über das Positive von den, wir haben ja gesagt, Agent in Teams. Lass uns darüber nochmal ganz konkret sprechen. Was muss ich denn machen? Oder was sollte ich achten jetzt die nächsten 2 Jahre, damit es nicht negativ wird in meinem Team der Agent? Sag nochmal so ein bisschen eine Zusammenfassung von unserem Gespräch und was du denkst, hey, auf was sollte ich jetzt achten, damit mein Team nicht in die Negativspirale reinrutscht?
Ich glaube, klare Kommunikation, was sind die Ziele, was will ich erreichen, Basis dafür wieder Dokumentation, ne, verlässliche Dokumentation, die Leute entsprechend mitnehmen. Und ich glaube, was auch noch wichtig ist, ist nicht mehr hilft mehr. Das ist so ein bisschen so ein Punkt, den wir, glaube ich, auch hatten. Du hast das Beispiel mit dieser, bau mir eine Marketingkampagne für 2027 und dann ist sie fertig. Oh, das sind ja 35 Seiten PDF, super. Die knalle ich jetzt irgendjemand hin, sondern wirklich den Fokus drauf zu legen. Ne? In der Kürze liegt die Würze und darauf so den Fokus zu legen. Ich glaube, das ist ein Thema und auch wirklich sich trauen, Dinge auszuprobieren, ja, also Failure, Feedback, Forward, also wirklich versuchen, auch mal einen Fehler zu machen und zu merken, okay, es hat irgendwie nicht funktioniert, das auch mal zu kassieren und zu sagen, wir haben darüber nachgedacht, das zu machen, aber es klappt nicht, wir machen es anders. Das wäre so mein mein kurzes Takeaway.
Ja, klar. Also die Zuschauer und Zuschauerinnen müssen das beurteilen. Das könnt ihr da als Feedback auf jeden Fall da lassen. Lass uns ein bisschen über das Positive sprechen. Wie schaffen wir es damit, nachher Agent nicht mit Agent zusammenarbeitet? Ich sehe es im B2B-Bereich, ist das ja so ein Thema. Kriegt man eine Ausschreibung, es hat der Agent schon geschrieben oder die KI geschrieben. Dann kommt es bei einem Dienstleister an, dann tut es die KI lesen, beantworten, zurückschicken. Dann kriegt man den Auftrag und erst dann arbeiten plötzlich Menschen mit Menschen zusammen. Lass uns mal so ein bisschen darüber sprechen, wie das positiv in einem Team auch richtig eingesetzt werden kann. Du hast schon gesagt, so Information Overload, Hauptsache Masse erzeugen, das ist ja auch so eine Taktik bei vielen Leuten.
Ich würde, glaube ich, wirklich sagen, also nicht die Qualitäten der Humanressource zu sehr hinten anstellen. Also die KI ist eigentlich ein sehr fleißiger, strukturiert arbeitender Praktikant. So, sie so zu verstehen. Und sie wird jetzt nicht kurzfristig die Senior Marketing Managerin, um in deinem Beispiel zu bleiben, ersetzen. Und das zu verstehen, also zu wissen, wo sind die Grenzen, das kann, glaube ich, enorm helfen.
Definitiv. Und ihr merkt, wir haben jetzt gar nicht so darüber gesprochen, dass man Digitalkompetenz oder KI-Kompetenz braucht, sondern wir haben eigentlich über viele andere Faktoren im Team gesprochen. Wenn ihr die habt, dann könnt ihr euch zur Not auch die KI-Kompetenz, jemanden, der euch den Agent baut, auch zur Not noch einkaufen. Oder natürlich auch, gut ist natürlich auch, dieses intern aufzubauen, diese Kapazität. Oder vielleicht habt ihr die auch schon im Zweifel in der IT oder im IT-Bereich. Aber das kann man sich zur Not auch nochmal einkaufen. Oder es gibt ja mittlerweile auch ganz viele Softwarelösungen, die man dann direkt schon einsetzen kann und dann entsprechend auch so konfigurieren kann in der Weboberfläche. Und hinten dran ist dann einfach eine KI. Da gibt es auf jeden Fall schon ganz viele Lösungen und da werden wir die nächsten Jahre noch ganz viel erleben. Und gerade wenn man sieht, wie mit Claude Code zum Beispiel, wie schnell man da einfach eine Webapplikation bauen kann, die irgendein, ja, also ich glaube auch so kleine SaaS-Anbieter, die irgendwie ein Tool bauen für einen operativen Anwendungsfall, sowas wie Zeiten buchen zum Beispiel, wenn es wirklich nur rein für intern ist, sowas wird sehr schnell wegrationalisiert werden. Disruptiert werden durch eine KI-Lösung, indem ich mir halt per Prompt das immer selber baue in meiner eigenen Firma. Im Zweifel pro Projekt, pro Tag, was auch immer ich dann letztlich brauche, weil es eben so einfach geht. Und das wird ein bisschen die Realität dann natürlich auch werden. Und es wird auch ein bisschen mehr natürlich auf mich zugeschnitten sein. Also Personalisierung ist dann ein großes Thema. Ich kann meine Realität einfach viel besser abbilden.
100%.
Ja, Johannes nickt.
Ja, finde ich eine sehr, 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 sehr gute Zusammenfassung. Und ich will vielleicht noch ergänzen, weil du jetzt ja einen Claude Code und so reingeworfen hast, das ist natürlich schon so ein bisschen Advanced-Anwendung von KI. Die Beginner-Anwendung von KI ist wirklich deutlich einfacher, als man denkt. Ja, also ich sage meiner Mama immer so, hey, das ist ein intelligenter, aber einfacher Praktikant. Also diese Formulierung, und wenn du dem genau erklärst, was er machen soll, dann kriegt er das auch hin. Aber wenn nicht, dann fängt er an, sich Sachen auszudenken. Also ich glaube, wir müssen Berührungsängste auch abbauen vor dem Thema einfach noch mehr, ne? Weil es ist am Ende ein bisschen einfacher, als man denkt, wenn man da jetzt vor so einer Wüste steht und denkt so, ja, ich höre jetzt und jetzt kommt ja auf einmal Claude. Vor 2 Monaten noch keiner über Claude gesprochen, jetzt sprechen alle über Claude. Warum kenne ich das nicht? Bin ich jetzt abgehängt? Nee, bist du nicht. Probier es einfach aus.
Das ist eine große Gefahr. Also die Vielfalt der Tools, die momentan rauskommen, die ist natürlich riesig, springt da nicht auf jeden Zug auf. Also solltet ihr euch jeden ignorieren, aber jeden mitzunehmen, wird euch am Ende des Tages auch nicht voranbringen, weil dann arbeitet ihr gar nicht mehr operativ. Aber wie ihr Teams bauen könnt oder was ihr dazu braucht, da könnt ihr den Johannes einfach nochmal ansprechen im Nachgang. Ihr werdet hoffentlich gemerkt haben, dass da ziemlich viel Erfahrung dahinter steckt und dass er das schon ein paar Jahre macht. Wenn ihr den Agent nachher noch bauen wollt, könnt ihr natürlich auch gerne uns ansprechen. Dann kommen Johannes und ich gemeinsam vorbei und dann schauen wir mal, was wir tun können für euch. Ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall ein bisschen was mitgenommen. Ihr merkt, das Thema ist kontrovers. Wir können viel machen, wir müssen viel machen. So können wir es eigentlich besser formulieren. Wir müssen uns damit auseinandersetzen, ob wir es wollen oder nicht. Das Thema ist da, das können wir nicht wegdenken. Wir können auch nicht mit unserer deutschen Mentalität uns hinsetzen und das alles schlecht reden. Das wird am Ende des Tages nicht funktionieren und das wird auch nicht mehr verschwinden. Deswegen setzt euch lieber jetzt positiv damit auseinander und prüft, was es für euch ausmacht. Also wir müssen herausfinden, wo sind die Positivbeispiele, wo sind die Negativbeispiele und wir können dann über diese ganzen anderen Thematiken, wie Stellen, die wegfallen, Umverteilung, Rollen, Umverteilung, Umschulungen, Thema Datenschutz, das können wir uns alles auch, oder müssen wir uns natürlich auch noch Gedanken machen, das werden wir alles noch in anderen Folgen klären. Heute ging es darum, wie Agent in Teams funktionieren. Ich hoffe, dafür habt ihr ein paar Inspirationen mitgenommen und verstanden, lieber heute als statt morgen anzufangen. Probiert es einfach mal aus, fangt mit irgendeiner KI an, sammelt Erfahrung und dann spiegelt es uns gerne mal zurück. Johannes und ich freuen uns über Feedback zu der Folge. Vielleicht seid ihr auch ganz anderer Meinung, vielleicht waren wir zu positiv, vielleicht waren wir auch zu negativ, vielleicht haben wir manche Branchen ein bisschen unfairerweise
Das haben wir bestimmt. Das habe ich auf jeden Fall, aber man möge es mir nachsehen.
Genau, wir wollen ja auch hier ein bisschen anregen. Von daher, beweist uns gerne das Gegenteil. Schreibt uns einfach an modernwork@seibert.group oder Johannes und mein Profil von LinkedIn ist natürlich unten in den Shownotes. Da könnt ihr uns auch direkt anschreiben. Und dann gehen wir da nochmal ein bisschen in den Diskurs. Ich würde sagen, Johannes, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank für diese vielen, vielen, vielen Impulse. Und euch da draußen, danke wieder fürs Zuhören. Ist leider eine Stunde geworden, aber das Thema war auch so spannend. Das hat es, glaube ich, verdient. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut.
Vielen Dank für die Einladung. Bis dahin. Ciao, ciao.
Ciao.